Am 24. Mai gab es bundesweit Hausdurchsuchungen bei der letzten Generation und auch eine Beschlagnahmung der Webseite war der offizielle Terminus. Genauso wie von Geld im Wesentlichen, also Kontoeinfrierungen in dem Kontext. Hintergrund des Ganzen Ermittlungen der bayerischen Generalstaatsanwaltschaft, die Ermittlungen gegen die letzte Generation eingeleitet hat, wegen einer angeblichen Bildung einer kriminellen Vereinigung. Ein Begriff, den wir in letzter Zeit ein bisschen häufiger wieder hören. Unter anderem auch im Kontext von den Antifa-Ost-Verfahren, das in Dresden jetzt zu Ende gegangen ist mit einem Urteil. Und das war ja schon eine relativ groß angelegte Aktion mit der Zielsetzung, den Aktivismus, den die letzte Generation betreibt, zu kriminalisieren. Heißt im Wesentlichen, wenn ich den Wortlaut richtig verstanden habe, wird versucht zu konstruieren, der Aufruf zu eben diesen Straßenblockaden mit ein bisschen Sekundenkleber angeblich das Organisieren von Straftaten wäre und deswegen das Ganze eine kriminelle Vereinigung ist. Ich würde vielleicht euch beiden erstmal die Möglichkeit geben, einfach auf diesen Vorwurf auch zu reagieren an dieser Stelle.
Wenn ich über die letzte Generation nachdenke, dann stelle ich fest, dass ich vorher gar nicht so sehr viel über zivilen Widerstand wusste. Was ich jetzt so nachgelesen habe, wir haben von so einem Bundesverfassungsrichter vom Bundesverfassungsschutz haben wir so dieses Label, also die Regierung zum Handeln auffordern und von ihr verlangen, dass sie die Gesetze einhält. Na, was Verfassungsgemäßeres kann es ja nicht geben. Und dann gibt es diese Geschichten wie Blockaden in damals, wo es um die Atomkraftwerke ging. Da haben sich die Gerichte unheimlich damit beschäftigt. Und da kam hinten raus, dass eben Straßenblockaden ein ungebändigter Teil der Demokratie sind. Und wenn diese Proteste sich auf ein gesellschaftsnützliches Ziel richten, muss man das akzeptieren. Und gerade auch gab es in Berlin wieder ein Urteil, wo ein Gericht festgestellt hat, man muss das aushalten. Und gerade in Berlin hätte man die S-Bahn nehmen dürfen und deswegen ist das Demonstrationsrecht höher einzuordnen als diese Nötigung von den Kraftfahrern.
Das ist vielleicht auch so der Punkt, um nochmal so ausholen. So im Wesentlichen sind ja die Forderungen, die ihr habt, eigentlich jetzt, sage ich jetzt einfach mal so mit Blick auf die gesamte Klimabewegung, nicht die radikalsten, die es da gibt. Sondern es geht im Wesentlichen ja um die Umsetzung von dem Klimaschutzgesetz. Und das 9-Euro-Ticket praktisch fortzusetzen, war ja auch eine zentrale Forderung. Also jetzt alles nicht so wahnsinnig staatsgefährdend auf jeden Fall. Aber halt eine Aufforderung zum Handeln gegen diese Klimakrise, gegen den Klimanotstand, der derzeit auch herrscht. Gleichzeitig ist allerdings dann offensichtlich der Stein des Anstoßes die Protestform selber, die ihr gewählt habt, die ja im Wesentlichen auch nichts anderes ist als eine bisschen länger andauernde Demonstration an einem Ort, die halt so lange andauert, wie es braucht, um einen Sekundenkleber zu lösen, was nicht wirklich lang ist. Wie hat es jetzt für Auswirkungen, wenn ihr praktisch mit diesen Forderungen da reingegangen seid und jetzt diese Aktionsform seit 2-3 Jahren auch immer wieder durchzieht und jetzt feststellt, ihr werdet als kriminelle Vereinigung plötzlich, wird gegen euch vermittelt. Verändert das auch etwas eure Perspektive auf, was eure Forderungen eigentlich angehen?
Also ich würde nicht sagen, dass es die Perspektive auf unsere Forderungen ändert. Ich glaube, es verstärkt das Bild, was damit erzeugt wird, dass unsere Forderungen so einfach umzusetzen wären und das trotzdem nicht gemacht wird und dann mit solchen Mitteln trotzdem zu versuchen, unseren Protest quasi niederzuschlagen. Das Bild, was dadurch entsteht und die Medien, die dadurch entstanden sind, die sind uns ja eher zugute gekommen, weil dadurch das Thema wieder präsenter war und nach dieser langen Phase, die wir jetzt ja hatten in Berlin, dass wir jetzt irgendwie einen Monat lang sehr viele Proteste in Berlin durchgeführt haben und gerade als das so am Abebben war, kam diese Hausdurchsuchung. Und das hat eigentlich in der Presse uns nochmal einen riesen Aufschwung gegeben und ganz viel Unterstützung, die aus Richtungen kommt, die wir vorher gar nicht bekommen haben. Dass sich viel mehr einzelne Personen, bekannte Personen, die in der Öffentlichkeit stehen, aber auch Organisationen mit uns solidarisieren, die das vorher nicht getan haben, weil das Bild so absurd ist, die Staatsanwaltschaft in Bayern da uns unterstellt.
Aber trotzdem ist ja jetzt so ein bisschen die Frage, ihr seid ja schon seit ein paar Jahren an diesen Forderungen praktisch dran mit den Aktionsformen und die Realität ist einfach, dass halt nichts davon derzeit umgesetzt wird und stattdessen einfach die Wahl getroffen wird, euch stärker zu kriminalisieren von Seiten des Staates aus. Habt ihr das Gefühl, dass ihr da irgendwie vielleicht die Strategie anpassen müsst oder eure Ziele anders oder neu formulieren? Oder habt ihr jetzt seid ihr eher an dem Punkt zu sagen, genau deswegen müssen wir weitermachen?
Also ich denke, genau deswegen müssen wir weitermachen. Und ich weiß, dass wir ja dadurch, dass darauf nicht reagiert wurde, auf das 9-Euro-Ticket, auf die Forderung nach dem 9-Euro-Ticket und dem Tempolimit, darauf wurde nicht reagiert. Obwohl es so einfach wäre, das umzusetzen. Und deswegen wurden die Forderungen ja schon angepasst, indem wir den Gesellschaftsrat fordern. Weil die Politik es offensichtlich oder die Regierung es offensichtlich nicht hinbekommt, diese einfachen Forderungen umzusetzen. Und es uns dann logischer erscheint, wenn wir eine Erweiterung zu unserer Demokratie und dieses Mittel nutzen, einen Gesellschaftsrat, einen Bürgerinnenrat einzuberufen, um wirklich einen Querschnitt der Bevölkerung mit einzubeziehen.
Querschnitt der Bevölkerung bringt mich auch nochmal an so einen Punkt, weil das ja schon immer eigentlich häufig so in Gesprächen über eure Aktionen immer wieder aufkommt. Und ich habe es jetzt auch bei dem Protestmarsch, den ihr in Halle gemacht habt, von einer Passantin gehört, so klassische Sätze von wegen, mit den Inhalten, das ist ja richtig, aber die Wahl der Mittel. Ihr habt ja in den letzten 2 Jahren euch immer wieder auch mit dieser Wahl der Mittel auseinandergesetzt zum gewissen Grad, aber ist das vielleicht auch ein Punkt, wo ihr sagt, okay, irgendwie scheint es jetzt die Protestform, die wir bisher gewählt haben, auch nicht unbedingt zu sein oder da müsste vielleicht nochmal was angepasst werden, weil ich auch zum Beispiel so einen Protestmarsch, wie er jetzt hier in Halle stattfand, eigentlich bisher auch nicht wirklich zu eurem Aktionsrepertoire dazugezählt hätte, weil es ja eigentlich immer ums, wir kleben uns auf einer Straße fest und blockieren den Verkehr ging.
Na, ich glaube, das Coole an der letzten Generation ist, dass wir wirklich experimentieren. Also wir sind ständig unterwegs, ne? Also wir haben in Brandenburg da diese Ölpipelines zugedreht. Da waren wir an der Quelle und es hat keine Sau interessiert, ne? Wir haben Zufahrten zum Bundestag blockiert. Es hat keine Sau interessiert, ne? Und das ist so ein Versuch und Irrtum, ne? Und dieses Straßenblockieren, das hat sich als effektiv erwiesen. Aber die Protestforschung sagt, es muss immer schlimmer werden. Es muss eskalieren. Und wenn man sich radikal für Gewaltfreiheit entscheidet, dann bleibt nur der Weg, dass wir mehr werden müssen. Also eine Stadt wie Berlin, die kann sich an 20 so eine Blockaden pro Tag gewöhnen. Das heißt, es müssen unheimlich viele werden. Ja, und das ist das, was jetzt versucht wurde. Also wir haben gerade diese Kampagne mit der Kritik der Superreichen. Wir werden im August mit 100 Leuten nach Bayern gehen und wir versuchen dann dadurch praktisch wirklich einfach noch mehr Leute anzuziehen. Und wenn uns noch eine neue Protestform einfällt, dann machen wir das.
Ich habe jetzt auch bei dem Protestmarsch in Halle beobachtet, wie die Polizei praktisch damit umgegangen ist und fand es ganz bemerkenswert, dass tatsächlich auf der einen Seite die Polizeipräsenz sehr, sehr hoch war für eine, sind wir mal ehrlich, relativ kleine Menge an Menschen, also irgendwas so um die 30, 40 Leute waren da tatsächlich dann unterwegs. Und gleichzeitig war die Absperrung sehr weiträumig. Also ich fand das schon bezeichnend, dass praktisch so man 20 Minuten rumstehen konnte an der Kreuzung und die Polizei hatte alle Richtungen abblockiert, dass die Autos nicht mehr fahren konnten, bevor ihr überhaupt ankamt. Wo ich mich so ein bisschen gefragt habe, naja, eigentlich ist das ja schon fast effektiver, als sich irgendwo dann festzukleben, wenn die Polizei eh alles dicht macht, wenn man bloß irgendwo in der Stadt steht. Gleichzeitig ist es aber vielleicht auch zu interpretieren als ein Versuch, das so disruptiv wie möglich zu machen, damit sich mehr Leute drüber aufregen. Wie geht ihr mit so einer strategisch-taktischen Situation auch dann immer um? Also diese Überlegung, wie disruptiv ist es für wen? Weil ja einer der anderen Punkte, um da vielleicht gleich noch eine Sache mit reinzuwerfen, auf die ihr gleich auch eingehen könnt, ist ja, dass der Start der Route zumindest war entlang einer Straßenbahnstrecke. Also genau das, was ja eigentlich ihr fordert, soll es mehr geben, soll mehr genutzt werden, war dann halt auch blockiert.
Ja, also erstmal so, wie gehen wir damit um? Wir haben das auch reflektiert und darüber gesprochen, dass das gerade am Anfang der Route und am Ende der Route nicht ganz so günstig war. Andererseits haben wir nicht die volle Kontrolle darüber, wo wir langlaufen dürfen. Dadurch, dass es keine angemeldete Demonstration ist, sondern ein unangemeldeter Protestmarsch, muss mit der Polizei verhandelt werden, welche Straßen und welche Strecken wir nutzen dürfen. Und da haben wir dann nicht so viel Spielraum, wenn wir überhaupt laufen wollen. Und ich finde auch, dass die Polizei sehr, sehr vorsichtig ist und sehr gut vorbereitet vielleicht auch auf unsere Aktion, zumindest in Halle. Was uns einerseits zugutekommt, weil sie selber sehr, sehr viel des Verkehrs mitblockieren. Andererseits ist es natürlich effektiver, wenn wir dabei sichtbar sind. Wenn die Polizei also nicht an einer Kreuzung steht und dort absperrt, aber niemand weiß, warum. diese Sichtbarkeit ist das, was wir brauchen.
Das ist also auf jeden Fall die Zielsetzung. Gleichzeitig aber häufig diese Reaktion, ja, inhaltlich teile ich das, aber die Wahl der Mittel ist ja das, was dann abschreckt. Wie versucht ihr das aufzufangen?
Eigentlich zeigt da der Protestmarsch genau das richtige Mittelmaß. Da ist die Hemmschwelle und die Anschlussfähigkeit ist sehr hoch. Dadurch, dass da kaum bis gar keine Repressionsgefahr da ist bei diesen Protestmärschen, eben weil es den Demonstrationen so ähnlich ist, nur eben viel langsamer und dass es nicht angemeldet ist. Dadurch laden wir viele Menschen ein, dazuzukommen, uns unterstützen dadurch andere Gruppen bei den Protesten und dieses auf der Straße selber sind wir dadurch ja nochmal mehr sichtbarer.
Mal ganz konkret, wie hoch ist die Strafe für diese Nötigung im Straßenverkehr, wenn sie dann verhängt wird?
Ganz unterschiedlich. Also das kommt auf den Richter, die Richterin drauf an, was da auf uns zukommt. Fürs Kleben, wie lange das die Blockade stand, was genau blockiert wurde und wer für Kleben und Nichtkleben, wie lange das Lösen gedauert hat. Also es kann mehrere hundert Euro sein.
Einfach nur, damit wir so eine grobe Richtung haben, was es dann auch bedeutet, diesen Schritt zu gehen und zu sagen, nee, ich riskiere das tatsächlich. Das ist ja auch einer der Punkte, der bei diesem Vorwurf der kriminellen Vereinigung mit drinsteckt, ist ja, dass praktisch die Spendengelder, die ihr kriegt, auch verwendet werden würden, um diese Straftaten zu ermöglichen. Das kann ich mir eigentlich nur vorstellen im Sinne von, dass sie versuchen, euch nachzuweisen, dass praktisch die Spendengelder dann auch benutzt werden, um diese Strafen zu bezahlen. Wollt oder könnt ihr da ein bisschen Einblick geben, in was mit diesen Spendengeldern eigentlich tatsächlich immer passiert?
Naja, das Wesentliche ist, um so eine Bewegung aufzuziehen, braucht es ein paar Leute, die das Vollzeit machen. Und die müssen von was leben. Und wenn du in einer großen Stadt sowas aufziehen willst, brauchst du auch Räume. Und dann musst du Wohnungen anmieten. Und wenn du Öffentlichkeitsarbeit machen willst, musst du Flyer drucken. Und das sind, wenn ich die Finanzübersichten gesehen habe, die größten Brocken. Und jetzt irgendwelche Organisationen, die Prozesskostenbeihilfe machen, das ist irgendwie nochmal eine andere Schiene. Aber wenn ich jetzt für die letzte Generation spende, dann geht das Geld dahin, dass Wohnungen angemietet werden, Geld bezahlt wird für den Lebensunterhalt, Öffentlichkeitsarbeit. Und Leute, die praktisch Strafen zahlen, die machen ganz häufig private Spendenaktionen, die dann eben gestützt werden schon von der Organisation, dass ich jetzt nicht irgendwie da mich alleine kümmern muss. Aber das ist praktisch von Anfang an klar, wenn ich mich darauf einlasse, da Straftaten zu begehen, dann ist die letzte Generation keine Vollkasko-Organisation, wo ich jeden Scheißdreck machen kann und die bezahlen das schon.
Ich hatte jetzt schon so ein bisschen angesprochen, was für Kritik so häufig irgendwie so in der generellen Öffentlichkeit zu hören ist. Aber es gibt ja genauso gut auch schon eine langjährig bestehende, sage ich mal so, Klimagerechtigkeitsbewegung aus einem ganz grob gefasst emanzipatorisch bis linksradikalen Spektrum, die ja auch diverse Aktionsformen ausprobiert haben. So Ende Gelände ist einfach nur mal ein Beispiel an der Stelle, aber auch so etwas wie die Bezugsgruppenaktion von Zucker im Tank. Und in dem Kontext kommt ja immer wieder zu Kriminalisierungsversuchen. Habt ihr von der Seite aus jetzt im Zuge von dieser Situation die letzten Wochen auch mehr Solidarität erfahren als zuvor? Weil ich weiß, dass da immer so eine vorsichtige Distanz da war.
Also ich weiß es nur von Fridays for Future, die sind ja nicht so radikal und da ist das lokal unterschiedlich. Und so wird das bei den anderen auch sein. In Halle, wir durften in der Reihe 78 einen Vortrag halten und haben jetzt große Diskussionen, ob es auch mal eine Veranstaltung im VL gibt. Ne? Also da laufen halt starke Kontroversen. Und ja, wir sind bürgerlich. Wir rufen den bürgerlichen Staat an, dass der verdammt nochmal im Prinzip seine Aufgabe als ideeller Gesamtkapitalist durchsetzen soll und nicht nur für die Ölkonzerne. Das ist, ja, es ist nicht links, das stimmt.
Also das heißt, das wäre schon auch eure eigene Beschreibung, dass es an und für sich eigentlich erstmal eine bürgerliche Grundposition ist, von der aus das Ganze passiert.
Also ich habe in der Jungle World stand mal ein schöner Satz, wir Linksradikalen haben den Bürgerlichen kein Handlungsangebot gemacht. So geht mir das auch. Ne? Also die Kacke ist derartig am Dampfen. Da kann ich jetzt nicht irgendwie immer nur analysieren. Und ich habe auch nicht die Mittel oder die Ressourcen, mich an solchen Sachen wie Ende Gelände zu beteiligen. Und dann ist praktisch, ja, das, was die letzte Generation macht, geht irgendwie in die richtige Richtung.
Ich finde das tatsächlich einen ganz spannenden Punkt, weil ich habe auch vor 2 oder 3 Monaten einen Artikel gelesen in der Analyse und Kritik wiederum, wo argumentiert wurde, dass allein schon die Protestform selbst disruptiv ist für einen bürgerlichen kapitalistischen Nationalstaat so. Und dieser Widerspruch finde ich eigentlich auch so ganz produktiv zu schauen, so, okay, ist eigentlich die Aktionsform radikal und was ist da mit den Inhalten und wie kommt das eigentlich zusammen und dann erst zu entscheiden, okay, und da kommt dann die Solidarität auf und wir können ja eigentlich gemeinsam agieren. Und Fridays for Futures hat es ja sehr schön gemacht, indem sie immer gesagt haben, so, die Forderung unterstützen wir, unsere Aktionsform ist eine andere, aber wir streiten für dieselbe Sache. Auch eine interessante Lösung, aber klar, für Leute, die jetzt sagen, ja, wir wollen auch den bürgerlichen Staat abschaffen, ist es vielleicht dann doch so ein bisschen größere Distanz.
Naja, wir gehen ein Stück gemeinsam und ordentliche Linke haben halt radikalere Forderungen.
Ja, ich glaube auch, dass es immer andere Gruppen geben wird und auch gerade im linken Spektrum erfahren wir sehr viel Kritik. Aber am Ende müssen wir ja irgendwie schauen, wie können wir am schnellsten vielleicht das erreichen, was wir erreichen wollen. Und das ist eine bessere Klimapolitik. Und das durch Protest und zivilen Widerstand. Und deswegen ist es gerade gut, dass es unterschiedliche Gruppen gibt, die auch unterschiedliche Herangehensweisen haben und damit verschiedenste Menschen einladen, hier oder dort sich zu beteiligen. Und wir sind eine Möglichkeit, das zu machen.
Ich glaube, dass das Verwirrende an der letzten Generation ist, dass wir halt kein Vollprogramm haben, was wir mit unseren Protesten durchsetzen. Ich sehe wirklich das, was wir machen, als Feuermelder. Ich scheiße, wir müssen jetzt stehen bleiben und einen anderen Weg gehen. Das ist alles. Ja, und eine ordentliche linke Gruppe hat halt dieses oder jenes Programm und wir drücken nur auf den Feuermelderknopf. Und da gucken wir, wie man das am effektivsten machen kann.
Und da kommen wir vielleicht dann auch so ein bisschen noch zu so einem Ausblick, auf was jetzt die nächsten Wochen, Monaten vielleicht möglich ist, weil ja schon so ein bisschen die Frage ist, diese bisherigen Straßenblockaden zeigen minimalen Effekt de facto, wenn wir so tatsächlich anschauen, wie unsere Koalitionsregierung derzeit darauf reagiert. Und gleichzeitig gibt es diesen Versuch, euch zu kriminalisieren. Dieses Ermittlungsverfahren wird ja jetzt derzeit immer noch laufen und da wird auch irgendwas in irgendeiner Form noch kommen. Mal schauen was. Im besten Fall für euch natürlich die Einstellung, im schlimmsten Fall tatsächlich eine Anzeige. Wie geht ihr jetzt praktisch in die nächsten Wochen und Monate, wenn ihr auch überlegt, möglichst viele Leute mitzunehmen, mit möglichst vielen Leuten gemeinsam auch zu sagen, jetzt muss sich was ändern und auch mit dem Blick auf, welche Aktionen sind denn da jetzt zielführend und sinnvoll und auch welche strategischen Bündnisse vielleicht auch noch zu schmieden wären?
Ich kann sagen, dass die nächsten Wochen es gerade darauf auf jeden Fall einen Fokus geben wird, viele neue Menschen ins Boot zu holen und die neuen Menschen, die dazukommen, möglichst gut zu integrieren. Weil wir ja nicht nur Proteste machen, sondern ja auch als Gruppe funktionieren müssen. Und deswegen findet das vor allem jetzt gerade in den Städten selbst, überall in Deutschland statt, dass wir versuchen, durch verschiedene Aktionen neue Menschen zu mobilisieren, zum einen mit den Protestmärschen. Deswegen ist das ja auch ein relativ neues Mittel, was wir nutzen, um diese Öffentlichkeit zu nutzen und diese einfache Einstiegsmöglichkeit, um neue Menschen ins Boot zu holen. Außerdem kommt man auch mit unheimlich vielen Menschen ins Gespräch, die am Rand langlaufen, die einfach mitlaufen, die irgendwie uns anquatschen und dann kann man darüber reden, kann man Flyer verteilen, auf neue Vorträge hinweisen und ja, so immer mehr neue Menschen hinzuholen, die wir dann irgendwie in unseren lokalen Gruppen integrieren können. Und schauen, wie wir gemeinsam weiter wachsen, bis es dann zu den zentraleren Phasen wieder geht. Und wahrscheinlich in der Hauptstadt.